Podcast 2. DRS 2.
15 Uhr und 3 Minuten ist es. Lesung im 2. Heute mit dem zweiten Teil der Erzählung Das Fest von Gogwi von Emil Zola. Gogwi ist ein weltvergessenes, von Felsen umgebenes Küstendörfchen, dessen 200 Einwohner vom Fischfang leben. Zwei Familien gibt es in Gogwi, die Mae und die Flosch. Die Mae waren zuerst da, sind aber bettelarm, die Flosch haben das Geld, aber dafür keine Tradition. Der Streit um die Vormacht hat das Dörfchen seit Unzeiten in zwei große verfeindete Lager geteilt. So besteht für den kleinen Fischer Delphin niemals die Hoffnung, die hübsche Margot zur Frau zu bekommen, die Tochter des Bürgermeisters. Denn er ist ein Mai und sie eine Flosch. Und solche Schicksale gibt es noch viele in Gogwi. Auf dem offenen Meer beim Fischfang wird dieser Zwist stellvertretend von zwei Booten ausgeführt, dem Walfisch und dem Zephyr. Als nun eines Tages der Walfisch erst einen mysteriösen Gegenstand aus dem Meer fischt und danach scheinbar mannschaftslos auf den Wellen dahintreibt, kommt ganz Gogwi am Strand zusammen. Das Boot wird ans Ufer geschleppt und ein unerwartetes Schauspiel verblüfft die Bewohner. Es liest Jörg Schröder.
Auf dem Boden des Bootes lagen die drei. Rouget, Delphin, Fouas. Ausgestreckt auf dem Rücken, schnarchten mit geballten Fäusten und waren total betrunken. In ihrer Mitte lag ein offenes Fässchen, irgendein Fässchen, das sie voll im Meer gefunden hatten und von dem sie gekostet hatten. Ohne Zweifel war es sehr gut, denn sie hatten alles getrunken, bis auf einen Liter, der ins Boot gelaufen war und sich dort mit dem Seewasser vermischt hatte. »Ach, das Schwein«, schrie die Frau von Rouget brutal und hörte auf zu flennen. »Na, ein sauberer Fischfang«, sagte Lacœur und zeigte einen großen Abscheu. »Du lieber Himmel«, antwortete der Kaiser, »man fängt, was man kann. Sie haben wenigstens ein Fässchen gefangen, wogegen andere gar nichts gefangen haben.« Der Bürgermeister schwieg, sehr verärgert. Coqueville schrie durcheinander. »Jetzt verstand man. Wenn die Boote betrunken sind, tanzen sie wie die Menschen. Und dieses da hatte wirklich den Bauch voll Likör. Ach, der Spitzbube, der Säufer. Er trieb sich auf dem Ozean herum wie ein Trunkenbold, der sein Haus nicht mehr erkennt. Und Coqueville lachte und ärgerte sich. Die Mae fanden es amüsant, während es die Flosch widerlich fanden. Man umringte den Walfisch. Man reckte die Hälse. Man riss die Augen auf, um die drei Männer schlafen zu sehen, die verklärte Mienen zeigten, ohne die Menge zu ahnen, die sich über sie beugte. Die Flüche und das Gelächter kümmerten sie nicht. Rouget hörte nicht, wie seine Frau ihm vorwarf, alles zu vertrinken. Fouas spürte nicht die tückischen Fußtritte, mit denen sein Bruder Tupin ihm die Seite bearbeitete. Delphin sah hübsch aus, so betrunken, mit seinem blonden Haar, mit rosiger Miene, in völliger Verzückung. Margot hatte sich erhoben und betrachtete den Kleinen still und mit strenger Miene. »Man muss sie zu Bett bringen«, rief eine Stimme. Aber da öffnete Delphin gerade die Augen. Er ließ entzückte Blicke über die Menge wandern. Man bestürmte ihn von allen Seiten mit Fragen, mit einer Heftigkeit, die ihn ein bisschen verwirrte, umso mehr, als er noch völlig betrunken war. »Nu was«, stotterte er, »das ist ein kleines Fässchen. Es gibt keinen Fisch, also haben wir ein kleines Fässchen gefangen.« Mehr brachte er nicht zustande. Bei jedem Satz fügte er nur hinzu, »das war sehr gut.« »Aber was war in dem Fässchen?«, fragte man ihn wütend. »Ich weiß nicht. Das war sehr gut.« Jetzt brannte Coqueville darauf, es zu erfahren. Alle senkten die Nasen zum Boot und schnupperten heftig. Sie stimmten alle darin überein, dass es nach Likör roch. Nur erriet niemand, nach welchem. Der Kaiser, der sich rühmte, von allem getrunken zu haben, was ein Mann überhaupt trinken kann, sagte, er werde es untersuchen. Er nahm feierlich ein bisschen von der Flüssigkeit, die auf dem Boden des Bootes schwamm, in die hohle Hand. Plötzlich war Stille in der Menge. Man wartete. Aber der Kaiser, nachdem er einen Schluck gekostet hatte, schüttelte den Kopf, als ob er sich noch nicht ganz im Wahren sei. Er kostete zweimal, immer unsicherer, mit unruhiger und überraschter Miene, und er musste erklären: »Ich weiß nicht. Das ist komisch. Wenn kein Meerwasser dabei wäre, wüsste ich es sicher. Meiner Treu, das ist komisch.« Man sah sich an. Man war betroffen, dass selbst der Kaiser nicht wagte, sich auszusprechen. Coqueville betrachtete das leere Fässchen voll Ehrfurcht. »Das war sehr gut«, sagte noch einmal Delphin, der sich nicht um die Leute zu kümmern schien. Dann zeigte er mit großer Geste auf das Meer und fügte hinzu: »Wenn ihr wollt, es gibt noch mehr davon. Ich hab sie gesehen. Kleine Fässchen, kleine Fässchen, kleine Fässchen.« Er wiegte sich in diesem Refrain, den er vor sich hinsang, und betrachtete Margot sanft. Er hatte sie eben erst bemerkt. Wütend hob sie die Hand zum Schlag, aber er schloss nicht einmal die Augen. Er erwartete die Ohrfeige mit zärtlicher Miene. Der Abbé Radiguet, durch diese unbekannte Delikatesse neugierig gemacht, tauchte auch den Finger in das Boot und leckte ihn ab. Wie der Kaiser schüttelte er den Kopf. Nein, das kannte er nicht. Das war erstaunlich. Man war sich nur in einem Punkte einig. Das Fässchen musste strandgut von dem Schiff in Seenot sein, das sie am Sonntag bemerkt hatten. Englische Schiffe brachten oft Ladungen mit Likören und feinen Weinen nach Grand Port. Nach und nach verblich der Tag und die Leute zogen sich schließlich in der Dunkelheit zurück. Aber Lacueil blieb, ergriffen und bewegt von einem Gedanken, den er nicht aussprach. Er blieb stehen, hörte ein letztes Mal Delphin, den man nach Hause brachte und der mit seiner singenden Stimme wiederholte: »Kleine Fässchen, kleine Fässchen, kleine Fässchen, wenn ihr welche wollt, es gibt noch welche.« In jener Nacht änderte sich das Wetter vollkommen. Als Coqueville am nächsten Morgen erwachte, glänzte eine helle Sonne. Das Meer dehnte sich faltenlos aus wie ein großes Stück grüner Seide. Und es war warm. Einer jener hellen Herbsttage. Als Erster im Dorf hatte sich Lacueil erhoben, noch ganz verwirrt von seinen nächtlichen Träumen. Er betrachtete lange das Meer, nach rechts und nach links. Endlich sagte er mit verdrießlicher Miene, dass man schließlich Monsieur Mouchel zufriedenstellen müsse. Und er brach sofort auf mit Dupin und Brismotte und drohte Margot, sie zu versohlen, wenn sie sich eine Dummheit einfallen ließe. Als der Zephyr den Hafen verließ und als er den Walfisch sah, der sich schwerfällig an seiner Kette hin und her bewegte, wurde seine Laune etwas besser. Und er schrie: »Na, heute! Prost Mahlzeit! Blas die Kerze aus, Janton! Die Herren schlafen!« Und sobald der Zephyr die offene See erreicht hatte, spannte Lacueil seine Netze. Dann fuhr er seine Reusen nachsehen. Die Reusen sind eine Art langer Netze, in dem man besonders Langusten und Rötlinge fängt. Aber trotz des ruhigen Meeres besichtigte er vergebens nacheinander seine Reusen. Alle waren leer. In der letzten fand er wie zum Hohn eine kleine Makrele, die er wütend ins Meer zurückwarf. Es war ein richtiges Verhängnis. Es gab solche Wochen, wo die Fische sich in Coqueville nicht blicken ließen. Und immer gerade in Augenblicken, wo Monsieur Mouchel Bedarf hatte. Als Lacueil eine Stunde später seine Netze wieder herauszog, brachte er nichts hervor als ein Bündel Algen. Da fluchte er mit geballten Fäusten, und seine Wut war umso größer, als der Ozean eine unendliche Heiterkeit hatte, faul und schläfrig wie ein bräunlich-silbernes Tuch unter dem blauen Himmel. Der Saphir glitt ohne eine Bewegung langsam und sanft dahin. Lacœur entschloss sich, zurückzukehren, nachdem er von neuem seine Netze ausgelegt hatte. Am Nachmittag würde er nachsehen. Und er drohte Gott und den Heiligen mit abscheulichen Flüchen. Indessen schliefen Rouget, Fouas und Delphin immer noch. Erst zum Mittagessen konnte man sie ermuntern. Sie erinnerten sich an nichts. Sie hatten nur das Bewusstsein, sich an irgendetwas Außergewöhnlichem gelabt zu haben, das sie nicht kannten. Am Nachmittag, als sie alle drei im Hafen waren, versuchte der Kaiser, sie auszufragen, nun da sie ihre Sinne wieder beisammen hatten. Glich es vielleicht einem Branntwein mit Lakritzensaft darin? Oder hätte man vielleicht eher sagen können, gezuckertem und gebranntem Rum? Sie sagten ja, sie sagten nein. Nach ihren Antworten vermutete der Kaiser, dass es Ratafia war. Aber er hätte es nicht beschworen. An diesem Tag ging es Rouget und seinen Leuten noch viel zu elend, um Fischen zu fahren. Außerdem wussten sie, dass Lacœur am Morgen umsonst hinausgefahren, und sie sprachen davon, den nächsten Tag abzuwarten, ihre Reusen nachzusehen. Alle drei saßen auf Steinblöcken, sahen zu, wie das Meer stieg, mit krummem Rücken, schwerer Zunge und halb schlafend. Aber plötzlich wachte Delphin auf. Er sprang auf den Stein, blickte weit hinaus und schrie, »Seht doch, Chef, dort!« »Was?« fragte Rouget und regelte sich. »Ein Fässchen!« Rouget und Fouas waren sofort auf dem Bein und erforschten mit leuchtenden Blicken den Horizont. »Wo denn, Junge? Wo ist dein Fässchen?« wiederholte der Chef sehr aufgeregt. »Dort! Links! Der schwarze Punkt!« Die anderen sahen nichts. Dann stieß Rouget einen Fluch aus. »Gott, verdamm mich!« Er hatte das Fässchen bemerkt, groß wie eine Linse auf dem weißen Wasser, in einem schrägen Strahl der sinkenden Sonne. Und er lief zum Walfisch, gefolgt von Delphin und Fouas, die die Beine in die Hand nahmen und rannten, dass die Kieselsteine rollten. Der Walfisch verließ den Hafen, als die Nachricht, dass man auf dem Meer ein Fässchen sehe, sich in Coqueville verbreitete. Die Kinder, die Frauen, fingen an zu rennen. Man schrie, ein Fässchen, ein Fässchen! Seht ihr es? Die Strömung treibt es nach Grand Port. Ah ja, links, ein Fässchen, kommt schnell! Und Coqueville purzelte von seiner Höhe herunter. Kinder kamen rollend an, während die Frauen ihre Röcke mit beiden Händen zusammenrafften, um schneller hinunterzukommen. Bald war das ganze Dorf wie am Vorabend am Strand. Margot hatte sich einen Augenblick gezeigt, dann war sie so schnell als möglich nach Hause gelaufen, wo sie ihren Vater benachrichtigen wollte, der mit dem Kaiser ein Protokoll besprach. Endlich erschien Lacœur. Er war leichenblass. Er sagte zum Feldhüter, »Lassen Sie mich in Ruhe. Rouget hat sie hergeschickt, um mich abzulenken. Na, der wird es nicht kriegen. Das werden Sie sehen.« Als er den Walfisch 300 Meter entfernt sah, wie er mit aller Kraft zu dem schwarzen Punkt ruderte, der in der Ferne schwankte, verdoppelte sich seine Wut. Er stieß Tupin und Brisemotte in den Zephyr und verließ den Hafen, indem er immer wiederholte, »Nein, Sie werden es nicht kriegen, ihr krepiere ich!« Jetzt hatte Coqueville ein schönes Schauspiel, ein wutentbrannter Wettlauf zwischen Zephyr und Walfisch. Als dieser sah, wie jener den Hafen verließ, begriff er die Gefahr und fuhr mit voller Geschwindigkeit. Er mochte etwa 400 Meter Vorsprung haben, aber die Chancen blieben gleich, denn der Zephyr war bedeutend leichter und schneller. Nun stieg die Aufregung am Strand aufs Höchste. Die Mae und die Flosch hatten instinktiv zwei Gruppen gebildet und verfolgten mit Leidenschaft die verschiedenen Phasen des Kampfes, wobei jeder für sein Schiff eintrat. Zuerst hielt der Walfisch seinen Vorsprung, aber als der Zephyr in Fahrt kam, sah man, wie er ihn allmählich einholte. Der Walfisch kämpfte mit äußerster Kraft und es gelang ihm einige Minuten lang, die Distanz zu halten. Dann wurde er eingeholt. Der Zephyr kam ihm mit größter Geschwindigkeit nach. Von diesem Augenblick an war es klar, dass die beiden Boote sich in der Nähe des Fässchens treffen würden. Der Sieg würde von einem Zufall, von einem kleinen Fehler abhängen. Der Walfisch, der Walfisch! Schrien die Mae, aber sie verstummten. Als der Walfisch fast das Fässchen berührte, gelang es dem Sephir durch ein kühnes Manöver, vor ihm vorbeizufahren und das Fässchen nach links zu werfen, wo Laqueuil es mit dem Bootshaken harpunierte. »Der Sephir! Der Sephir!« heulten die Flosch. Und da der Kaiser von Verrat gesprochen hatte, wurden heftige Worte gewechselt. Margot klatschte in die Hände. Der Abbé Radiguet, der mit seinem Gebetbuch heruntergekommen war, machte eine tiefsinnige Bemerkung, die plötzlich die Menge zur Ruhe brachte und bestürzte. »Vielleicht werden sie auch alles austrinken«, murmelte er mit melancholischem Gesichtsausdruck. Auf dem Meer war ein heftiger Kampf zwischen Walfisch und Sephir ausgebrochen. Rouget bezeichnete Laqueuil als Dieb, während dieser ihn Taugenichts nannte. Die Männer nahmen sogar ihre Ruder, um sich niederzuschlagen, und es fehlte nicht viel, dass das Unternehmen in eine Seeschlacht ausartete. Übrigens versicherten sie sich, die Sache auf dem Lande weiterzuführen, zeigten sich die Fäuste und drohten sich gegenseitig die Bäuche aufzuschlitzen, wenn sie sich treffen würden. »Die Kanaille«, schimpfte Rouget, »habt ihr gesehen, das Fass ist größer als das von gestern. Das hier ist gelb, das muss was Besonderes sein.« Dann in verzweifeltem Ton, »wir wollen nach den Reusen sehen. Vielleicht sind Langusten da.« Und der Walfisch entfernte sich schwerfällig und wendete sich der Spitze zu. Im Sephir hatte Laqueuil seinen Ärger, um Tupin und Brismotte von dem Fasse fernzuhalten. Der Bootshaken hatte einen Reifen zerbrochen, und dadurch sickerte eine rote Flüssigkeit heraus, die die beiden Männer mit den Fingerspitzen kosteten und die sie köstlich fanden. Man könne ruhig einen Schluck davon trinken, ohne dass das Folgen hätte. Aber Laqueuil wollte nicht. Er verstaute das Fass im Heck und erklärte, dass der Erste, der davon lecken würde, es mit ihm zu tun bekäme. An Land werde man dann sehen. »Holen wir jetzt die Reusen ein?« fragte Tupin übellaunig. »Ja, später, das eilt nicht«, antwortete Laqueuil. Auch er liebäugelte mit dem Fass. Er fühlte, wie er schwach wurde und hatte Lust, sofort heimzufahren, um zu kosten. Die Fische verdrossen ihn. »Ach«, sagte er nach einer Pause, »kehren wir um, denn es ist spät. Wir kommen morgen wieder.« Und er gab den Fischfang auf. Da bemerkte er rechts noch ein Fässchen. Es war ganz klein, stand aufrecht und drehte sich um sich selbst wie ein Kreisel. Damit waren die Netze und Reusen erledigt. Man sprach nicht einmal mehr davon. Und der Sephir machte Jagd auf das Fässchen, das er übrigens sehr leicht fing. Während dieser Zeit hatte der Walfisch ein ähnliches Abenteuer. Als Rouget schon 5 leere Reusen nachgesehen hatte, schrie Delphin, der immer auf der Lauer war, dass er etwas sehe. Aber das sah nicht aus wie ein Fässchen. Es war zu lang. »Das ist ein Balken«, sagte Fouas. Rouget ließ seine 6. Reuse wieder zurückfallen, ohne sie ganz aus dem Wasser herausgezogen zu haben. »Wir wollen trotzdem einmal sehen«, sagte er. Wie sie näher kamen, schien es ihnen bald ein Brett, bald eine Kiste, bald ein Baumstamm zu sein. Dann stießen sie einen Freudenschrei aus. Es war wirklich ein Fässchen, aber ein sehr seltsames Fässchen, wie sie niemals eins gesehen hatten. Man hätte sagen können, ein Rohr, in der Mitte aufgeblasen und an beiden Enden mit einer Gipsschicht verschlossen. »Ach, das ist komisch«, schrie Rouget entzückt, »das muss der Kaiser kosten. Los, Jungens, nach Hause!« Sie kamen überein, es nicht anzurühren, und der Walfisch kam nach Coqueville in dem Augenblick, als auch der Sephir in dem kleinen Hafen festmachte. Nicht einer der Neugierigen hatte den Strand verlassen. Mit Freudengeschrei wurde dieser unverhoffte Fang von 3 Fässern begrüßt. Die Jungen warfen ihre Mützen in die Luft, während die Frauen losrannten, um Gläser zu holen. Man hatte sofort beschlossen, die Getränke an Ort und Stelle zu kosten. Das Strandgut gehörte dem Dorf. Darin war man einig. Nun bildeten sich 2 Gruppen. Die Mae umringten Rouget, die Flosch wich nicht mehr von Laqueuil. »Kaiser, das 1. Glas ist für Sie«, schrie Rouget. Sagen Sie uns, was das ist.« Der Likör war von schöner, goldgelber Farbe. Der Feldhüter hob das Glas, sah es an, schnüffelte und entschloss sich dann zu trinken. »Das kommt aus Holland«, sagte er nach langer Stille. Er gab keine andere Auskunft. Alle Mae tranken mit Respekt. Es war eine dicke Flüssigkeit. Und sie waren ein bisschen überrascht über den Geschmack nach Blumen. Die Frauen fanden das sehr schön. Was die Männer betraf, so hätten sie es lieber weniger süß getrunken. Immerhin fanden sie es beim dritten oder vierten Glas doch ziemlich stark. Je mehr man trank, desto besser fand man es. Die Männer erheiterten sich und die Frauen wurden lustig. Aber der Kaiser strich trotz seines jüngsten Streites mit dem Bürgermeister um die Gruppe der Flosch herum. Das größere Fässchen enthielt einen dunkelroten Likör, während man aus dem ganz kleinen eine Flüssigkeit weiß wie Quellwasser nahm. Und dies war das Schärfste, richtig wie Pfeffer. Die Zunge brannte davon. Nicht einer der Flosch kannte es, weder das Rote noch das Weiße, und dabei gab es beschlagene Kerle unter ihnen. Es ärgerte sie, dass sie sich an etwas taten und nicht wussten, woran. »Hey, Kaiser, kosten Sie doch mal das«, sagte endlich Lacœur und tat so den ersten Schritt. Der Kaiser, der auf die Einladung wartete, spielte den Kenner. Zum Roten sagte er: »Es ist Orange drin.« Und zum Weißen erklärte er: »Der ist prächtig.« Man musste sich mit diesen Antworten zufrieden geben. Er schüttelte den Kopf mit so kundiger Miene, mit dem glücklichen Ausdruck eines Mannes, der seine Zuhörer zufriedengestellt hat. Nur der Abbé Radiguet schien nicht überzeugt. Er wollte Namen wissen. Er behauptete, er habe die Namen auf der Zunge. Und um sich ganz und gar zu informieren, trank er kleine Gläser schluckweise und wiederholte: Warten Sie, ich weiß, was es ist. Gleich werde ich es Ihnen sagen.« Inzwischen war man in der Gruppe der Mae und in der Gruppe der Flosch sehr lustig geworden. Diese lachten besonders laut, denn sie hatten die Liköre gemischt, und das wirkte noch mehr. Die einen blieben übrigens von den anderen getrennt. Sie boten sich gegenseitig nichts aus ihren Fässern an, sie warfen sich nur sympathisierende Blicke zu, die den heimlichen Wunsch ausdrückten, von dem Getränk des Nachbarn zu kosten, das besser sein musste. Die feindlichen Brüder Tupin und Fouas saßen den ganzen Abend zusammen, ohne sich die Fäuste zu zeigen. Man bemerkte auch, dass Rouget und seine Frau aus derselben Tasse tranken. Was Margot betrifft, so verteilte sie den Likör bei den Flosch, und da sie die Gläser zu voll machte und der Likör ihr über die Finger lief, leckte sie diese dauernd ab. So hatte sie sich, obwohl sie ihrem Vater gehorchte, der ihr zu trinken verbot, so beschwipst wie ein Mädchen bei der Weinlese. Das stand ihr nicht schlecht. Im Gegenteil, sie wurde ganz rosig. Die Augen leuchteten wie Kerzen. Die Sonne ging unter. Der Abend war so mild wie im Frühling. Coqueville hatte die Fässchen geleert und dachte nicht daran, nach Hause zu gehen. Man fühlte sich zu wohl am Strand. Als es dunkel wurde, fühlte Margot, die abseits saß, wie ihr jemand in den Nacken blies. Es war Delphin, der sehr lustig auf allen Vieren wie ein Wolf an ihren Rücken herangekrochen war. Sie unterdrückte einen Schrei, um ihren Vater nicht aufmerksam zu machen, der Delphin einen Fußtritt verabreicht hätte. »Geh weg, Dummkopf«, murmelte sie halb ärgerlich, halb lachend. »Du wirst dich erwischen lassen.«
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.